Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Passierschein A38. Und heute dreht sich alles um unsere kleinsten Landkreisbewohner, genauer gesagt um ihre Gesundheit. Denn bevor es in die Schule geht, steht für jedes Kind eine Untersuchung an. Was da passiert, warum das wichtig ist und welche gesundheitlichen Trends sich dabei abzeichnen, darüber spreche ich heute mit Beate Wetzel. Sie ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und leitet den Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Landkreises Wittenberg. Frau Wetzel, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Frau Wetzel, wenn man an den Kinder- und Jugendarzt denkt, haben viele vermutlich ein Wartezimmer voller hustender Kinder vor Augen. Aber was macht ein Kinderarzt im Amt? Können Sie uns einen Überblick geben, was Sie und Ihr Team so alles leisten?
Also anders wie in einer Niederlassung oder im Krankenhaus behandeln wir jetzt nicht akut kranke Kinder, sondern bei uns steht mehr die Prävention im Vordergrund. Also durch unsere vielfältigen Untersuchungen wollen wir frühzeitig Entwicklungsdefizite oder gesundheitliche Störungen erkennen und dann Eltern beraten oder die Kinder beziehungsweise in die geeignete Behandlung bringen, wenn das noch nicht der Fall ist. Wir führen, wie gesagt, ein vielfältiges Spektrum an Aufgaben durch. Regelmäßig machen wir die Schuleingangsuntersuchungen. Wir führen ärztliche Untersuchungen und Beratungen in Schulen durch, in Kitas. Wir haben Impfaktionen, wo wir zum Thema Impfung beraten, noch Impfungen durchführen. Untersuchungen nach Jugendarbeitsschutz führen wir durch. Das macht auch der niederländische Kinderarzt, also auch wir. Erstellen sozialmedizinische Stellungnahmen und beraten Eltern oder Lehrer auch, Erzieher in verschiedenen Themen.
Das klingt ja nach einem ganz bunten Mix von Aufgaben. Da ist ja, also gibt es da einen roten Faden drin?
Ja, also wie gesagt, regelmäßig so eine Hauptaufgabe von dem Jahr ist die Schulengungsuntersuchung. Die nimmt so ungefähr 6 bis 9 Monate ein. Wir untersuchen da ungefähr 1100 Kinder im Jahr. Die ist immer ein Jahr, bevor die Kinder in die Schule kommen, kommen die zu uns zur Untersuchung. Die Einschulungsuntersuchung besteht aus einem Elternfragebogen, der standardisiert ist, wo erstmal die Eltern uns zu Vorerkrankungen, zur Entwicklung des Kindes Angaben machen, ob Probleme gerade derzeit bestehen oder Therapien laufen. Dann wird eine Voruntersuchung durch meine Mädels durchgeführt. Also Seh- und Hörtest kriegt jedes Kind, weil es ja wichtig ist, auch für die Schule, dass das Kind ordentlich sieht, an der Tafel, auch um das alles dann zu erlernen. Ein Hörtest, wie gesagt, weil es ja wichtig ist, dass beim Anfang der Schulzeit auch alles, also vieles gehört wird, dass er das ordentlich erfassen kann und auch umsetzen kann. Wie gesagt, Körpergröße und Gewicht wird gemessen und erste feinmotorische Übungen gemacht. Und dann ist bei uns Ärzten der zweite Teil der Untersuchung, das besteht aus einem standardisierten Entwicklungsscreening, wo wir uns in den verschiedenen Bereichen uns die Entwicklung angucken und am Ende ist dann noch eine ausführliche ärztliche Untersuchung und die Ergebnisse werden dann mit den Eltern noch im Anschluss besprochen.
Das ist also jetzt eine Untersuchung am Kind, die jetzt nur dem Erkenntnisgewinn dient oder gibt es da am Ende auch manchmal die Erkenntnis, das Kind ist noch nicht schulreif, was da gerade vor mir steht?
Genau, das ist so, am Ende bereden wir mit den Eltern ja alle Sachen, die wir uns angeguckt haben und auch unter dem Aspekt, ist das Kind jetzt schulreif? Wobei die Schulreife ein Zusammenspiel aus verschiedenen Aspekten oder verschiedenen Faktoren ist. Zum einen, wie gesagt, Sprachentwicklung, aber auch Feinmotorik wegen Schreiben lernen, der geistige Entwicklung, also dass das Kind nicht nur bis 10 zählen kann, sondern dass es auch logische Schlussfolgerungen erzielen kann, dass es Probleme lösen kann, Grundkenntnisse hat in verschiedenen Bereichen, aber auch die seelische und sozialen Fähigkeiten, also Freundschaften bilden, sich an Regeln und Grenzen halten, konzentriert arbeiten, in der Gruppe, wie gesagt, sich so eingliedern können. Und nur weil es in einem von den ganzen Bereichen herausragende Leistung hat, heißt das nicht gleich, dass es schulreif ist. Am besten ist halt, dass das Kind in allen verschiedenen Bereichen durchschnittliche Leistung hat, um dann halt den Anforderungen der Schule gerecht zu werden.
Nun untersuchen Sie ja alle Kinder des Jahrgangs und erheben da ja auch statistische Daten, mehr oder weniger. 1100 Kinder sind es im Jahr, haben Sie gesagt. Was sind denn so gesundheitliche Auffälligkeiten oder Entwicklungen, die Ihnen in den letzten Jahren besonders ins Auge gefallen sind?
Was wir sehen, ist halt, dass die Sprachstörungen zunehmen. Darunter versteht man also Aussprachefehler, aber auch, dass die Grammatik nicht mehr richtig angewandt werden kann. Das nimmt so sukzessiv von Jahr zu Jahr zu, aber auch im Bereich Feinmotorik, dass die Kinder nicht mehr richtig mit Stift und Schere umgehen können, was ja eine richtige wichtige Grundfähigkeit ist fürs Schreiben lernen. Von der Sache her haben wir auch noch viele gesundheitliche Sachen, zum Beispiel das Thema Adipositas. Da liegen wir über den Landesdurchschnitt. Wir haben ungefähr die letzten Jahre gehabt, 13% der Kinder waren adipös und übergewichtig. Das ist zum ersten Mal jetzt im letzten Jahr leicht rückläufig, aber da müssen wir halt weiter schauen, ob wir da auf einem guten Wege sind, weil schon in frühen Jahren adipös zu sein, erhöht das Risiko später schneller an Folgeerkrankungen wie Diabetes, Gelenkbeschwerden, aber auch Herz-Kreislauf-Beschwerden zu erkranken. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht die Kinder, die stark untergewichtig sind, aus dem Auge lassen. Da hat die Zahl auch zugenommen und was natürlich mitgeschuldet ist, auch durch Corona und der derzeitigen finanziellen Lage der Familien.
Ist das so? Kann man das wirklich so krass ablesen an diesen Daten?
Ja, zum einen haben wir da die große RKI-Studie, die die zweite Welle von 2014 bis 2017 hatte, die sogenannte KICS-Welle. Da sieht man, dass 1,4% aller Kinder stark untergewichtig sind. Wenn wir da uns unsere Zahlen im Landkreis Wittenberg angucken, die 5-Jahres-Rate zeigt, dass 3,6% unserer Kinder stark untergewichtig sind. Das ist also eine Verdopplung, fast Verdreifachung der deutschlandweiten Zahlen von vor 10 Jahren. Und das ist aber im ganzen Landesdurchschnitt so, dass die Zahlen ansteigen. Das kann zum einen natürlich mal sein, dass da Kinder inbegriffen sind in dieser Zahl, die chronische Krankheiten haben und deshalb stark untergewichtig sind. Aber wir haben auch, das zeigen viele Studien, dass Kinder aus benachteiligten Familien, also mit schlechter finanzieller Lage, natürlich auch eine Unterversorgung, eine Mangelernährung chronisch erleiden können, was natürlich dazu führt, dass halt dann auch die kognitiven Strukturen, also die geistigen Strukturen verändert sind und dadurch Entwicklungsdefizite oder Mangelernährung auftreten.
Also kann man eine direkte Brücke auch ziehen zwischen der wirtschaftlichen Situation der Elternhäuser und der geistigen Leistungsfähigkeit nach einer Schule?
So pauschal kann man das nicht sagen, aber man sieht halt, dass Kinder aus bildungsfernen Familien oder aus mit niedrigem Sozialstatus ein höheres Risiko haben, Entwicklungsdefizite zu entwickeln. Das kann man nicht, wie gesagt, pauschal sagen, aber das Risiko ist einfach höher und das sieht man auch an den Zahlen.
Jetzt untersuchen wir aber nicht nur Schulanfänger bei der Schuleingangsuntersuchung. Was kriegen Sie denn sonst noch so an den Untersuchungsschreibtisch?
Also wir machen wir gerade derzeit in Schulen und untersuchen Kinder, die in der 6. Klasse sind, führen die sogenannten Schulreihenuntersuchungen durch. Und diese sind wichtig, auch dieses Alter, weil viele der Kinder schon 2 oder mehrere Jahre nicht mehr bei ihrem Kinderarzt waren, weil die letzte U-Untersuchung schon lange zurückliegt. Und diese Kinder befinden sich ja gerade im Wachstum, treten in die Pubertät ein, sodass neue Problemlagen auftreten können, sich körperlich auch vieles verändert, wo wir dann schauen, ist der Rücken gerade, auch wieder einen Sehen-Hörtest machen, aber auch mit den Schülern ins Gespräch, ins Vier-Augen-Gespräch kommen, was natürlich immer im Raum bleibt, ob irgendwelche Probleme sind, ob sie da gut versorgt sind oder ob wir sie da noch unterstützen können.
Ist das eine rein medizinische Untersuchung? Hören Sie da auf, wenn Sie irgendwelche medizinischen Tatsachen festgestellt haben oder wie kann ich mir das vorstellen?
Nein, wir nehmen die Eltern schon an die Hand. Zum einen, wenn es jetzt irgendwelche gesundheitlichen Abklärungen geben, geben wir Überweisungen für Fachärzte mit oder zum Kinderarzt, zum Behandelnden. Zum anderen aber, wenn es Bedarfe sind im Bereich Entwicklungsförderung, Anträge erstellen oder auch Fragen zu Erziehung, Regeln setzen, haben wir ja im Gesundheitsamt bei uns eine Sozialarbeiterin, die Eltern, aber auch Erzieher, alle, die Beratungsbedarf haben, gerne unterstützt in diesem Bereich und ihre Qualifikationen da gut einbringen kann. Bei manchen Eltern, denen fällt das ja schwer, wie gesagt, eigenen Kindern Grenzen zu setzen, wo die Kinder quasi die Bestimmer zu Hause sind. Und da ist es einfach nochmal wichtig, mit den Eltern da in Austausch zu gehen, denen das zu spiegeln, dass sie dadurch nicht ihren Kindern schaden, wenn sie mal Nein sagen, sondern eher dem Kind was Gutes tun, weil Kinder in dem Alter selber sich noch nicht so regulieren können und Grenzen und Regeln brauchen, um sich sicher zu fühlen. So ähnlich, wie sie abends eine Decke um sich brauchen, um sich wohl im Bett zu fühlen. Ist das halt auch in dem Bereich. Und da gibt es halt Tipps. Man kann halt sich Ratschläge holen, wie man Sachen besser umsetzen kann, weil es fällt niemandem schwer, immer beim Nein zu bleiben. Aber wenn wir schon 50% der Neins einhalten, sind wir schon gut.
Okay, wir haben also gehört, was der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst leistet und welche gesundheitlichen Herausforderungen es gibt. Im nächsten Teil schauen wir uns die aktuellen Zahlen aus dem Jahresbericht 2024 mal ein bisschen genauer an. Und da gibt es einige spannende und auch besorgniserregende Entwicklungen. Und wir schauen uns an, warum unser Gesundheitsamt raus in die Schulen fährt. Frau Wetzel, Sie und Ihr Team haben im letzten Jahr wieder eine riesige Menge an Daten erhoben. Wie viele Kinder wurden denn 2023 und 2024 untersucht und was zeigen diese Zahlen?
Also wie gesagt, 2024 haben wir 1119 Einschüler untersucht. Diese Zahlen sind ja ungefähr stabil, plus minus um die 1100 untersuchen wir pro Jahr. Und wir sehen, dass halt, wie ich es schon kurz erwähnt hatte, in den einzelnen Entwicklungsbereichen einen Anstieg gab an Defiziten, wie zum Beispiel im Bereich Sprache. Und da muss man sich dann, wenn wir das schon angesprochen haben, dass das ja auch stark von der, vom Sozialstatus abhängig ist, uns angucken, dass zum Beispiel im Bereich Sprache ungefähr 43% der Kinder Auffälligkeiten haben, wenn sie aus einer Familie mit niedrigem Sozialstatus stammen, im Gegensatz zu rund 18% bei Kindern aus Familien mit hohem Sozialstatus. Wenn dann noch ein Migrationshintergrund dazukommt, sehen wir, dass ungefähr 30% der Kinder, die einseitig oder beidseitig Migrationshintergrund haben, Aussprachestörungen haben. Und bei Grammatik liegt man da fast natürlich bei der Hälfte der Kinder, weil die ja häufig auch zwei Sprachen sprechen. Da ist es mit der deutschen Sprache natürlich dann schon schwerer als Zweitsprache. Wenn wir uns den Bereich Feinmotorik anschauen, haben wir auch hier, dass nahezu fast doppelt so viele Kinder, die aus niedrigem Sozialstatus stammen, feinmotorische Defizite aufweisen. Und auch dies sehen wir im Bereich der geistigen Entwicklung. Da ist es so, dass bei 40% der Kindern, die aus niedrigem Sozialstatus, also aus Familien mit niedrigem Sozialstatus stammen, geistige Defizite vorliegen, im Gegensatz zu Kindern, die aus Familien mit hohem Sozialstatus stammen. Da sind es ungefähr 7% der Kinder nur.
Also Sprache, Feinmotorik, Über- und Untergewicht. Was haben wir für Möglichkeiten, da im Landkreis dagegen zu steuern?
Also zum einen ist es erstmal wichtig, jedes Jahr zu gucken, wie liegt die Gesundheit unserer Kinder. Und wie gesagt, auch durch unsere Reihenuntersuchungen, Einschuluntersuchungen, aber auch wir führen ja in der Schule dritte, sechste Klasse Reihenuntersuchungen durch. Auch in der Kita derzeit nicht, weil uns eine Arztstelle leider fehlt dazu. Um die Kinder halt frühzeitig zu screenen, zu gucken, sind Defizite, sind sie schon in einer guten Behandlung oder sind sie bis dato durchs Raster gerutscht, weil der Weg zum Kinderarzt so weit war und die Familie das nicht geschafft hat, um dann zu schauen, dass wir sie natürlich in die geeignete Therapie oder Frühförderung kriegen. Das ist der eine Teil, den wir machen. Zum anderen haben wir verschiedene Projekte wie gesunde Ernährung. Wir müssen halt auch gucken, dass wir die Sport, die Bewegungsförderung vorantreiben in Kitas und Schulen, aber im Freizeitbereich, dass wir weiter zu gesunder Ernährung aufklären. Zusätzlich haben wir ein Projekt mit tägliches Zähneputzen, weil manche Kinder noch nie eine Zahnbürste zu Hause gesehen haben und die Kita oder die Schule dann der einzige Ort ist, wo auch das Kind mal Zähneputzen lernt und wie wichtig das ist. Zum anderen halt ist es aber auch ganz wichtig, frühzeitig den Eltern zu vermitteln, dass eine schnelle, frühzeitige und qualitativ gute Förderung die Grundlage bildet für die Entwicklung der verschiedenen Entwicklungsstufen und der Gesundheit.
Was können wir denn nun als Landkreis tun, um hier gegenzusteuern?
Zum einen ist es halt wichtig, dass wirklich für jedes Kind frühzeitig ein Kita-Platz zur Verfügung steht und dieses Kind dann auch dort eine verlässliche und gut qualitative Vorschulbildung und Betreuung hat. Weil das die Zahlen zeigen, gibt ja auch Studien in anderen Ländern dazu, dass das also eine gute vorschulische Bildung der Grundstein ist für das Erlangen einer guten Gesundheit und auch von den Entwicklungsschritten, von den altersgerechten.
Ich habe gesehen, bei uns sind manchmal ganz große Zahnbürsten unterwegs auf dem Weg zum Dienstwagen. Was machen denn die?
Genau, wir haben bei uns auch im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst das zahnärztliche Team, was aus einer Zahnärztin und drei zahnmedizinischen Schwestern besteht, die wirklich jeden Tag rausfahren in Kitas, Grundschulen, Förderschulen, auch weiterführenden Schulen, um dort Projekte und zahnmedizinische Reihenuntersuchungen durchzuführen. Zum einen treiben die das Projekt Zuckerfreier Vormittag voran in Kitas und Schulen, wo den Kindern auch nahegebracht wird, wie wichtig es ist, auf Zucker zu verzichten, sogenanntes Wellness für die Zähne zu betreiben. Sie üben mit den Kindern richtiges Zähneputzen, weil wie gesagt, Kinder manchmal zu Hause gar keine Zahnbürste haben und das der erste Kontakt dann mit der Zahnbürste ist. Und erklären auch Eltern, Kita, Erziehern, Lehrern nochmal, wie wichtig das Zähneputzen ist, nicht nur damit man weiße Zähne hat, sondern auch vielfältige gesundheitliche Faktoren hängen da dran, weil dadurch Folgeerkrankungen wie Sepsis, Erkrankungen von inneren Organen, Kieferfehlstellung mit chronischen Schmerzen einfach verhindert werden kann, wenn man die richtige Zahnpflege betreibt. Und gesunde Zähne, wie gesagt, ist die Zahnpflege das eine. Das andere ist dann natürlich auch noch die gesunde Ernährung.
Sind das immer nur ausgesuchte Klassen oder versuchen wir da schon flächendeckend unterwegs zu sein?
Wir versuchen flächendeckend unterwegs zu sein. Das ist nicht ganz möglich. Da fokussieren wir uns gerade auf die Kleinen, also Kitas, Grundschule und auch die Kinder aus der Förderschule, wo häufig Problemlagen sind, dass wir dort intensiv mit den Kindern üben und sie an das Thema heranführen. Es gibt aber auch Kitas oder beziehungsweise Einrichtungen generell, wo die Problemlage sehr hoch ist, wo dann auch das Team 4 bis 5 Mal im Jahr hinfährt und Intensivmaßnahmen durchführt.
Jetzt springen wir mal zu einem völlig anderen Thema, das oft hitzig diskutiert wird. Das sind Impfungen. In Wittenberg gehen Sie dabei einen recht einzigartigen Weg und impfen direkt an den Schulen. Warum haben Sie sich für diesen Ansatz entschieden?
Also unser Land Sachsen-Anhalt hat ja schon seit 1998 das Ziel, den Impfstatus in der Bevölkerung zu erhöhen, dass wir über die 90% kommen, um so eine Herdenimmunität zu erreichen. Und da stellt das Land für ausgewählte Zielgruppen Impfstoff zur Verfügung. Und wir haben uns dazu entschieden, diese Impfaktion bei den 10-Klässlern durchzuführen. Später sind dann noch ab dem Schuljahr 2009/2010 die 9. Hauptschulklassen hinzugekommen, weil wir einfach gesehen haben, dass dort häufig Impflücken bestehen, weil viele ja nicht mehr die Vorsorgeuntersuchung J1 und J2 beim Kinderarzt durchführen oder wahrnehmen, sodass da Impflücken bestehen, die wir dann vor Ort, ohne dass jetzt die Eltern noch weite Wege haben, schließen können. Des Weiteren haben wir uns für diese Personengruppe entschieden, da wir ja sehen, dass seit Corona die Jugendlichen vermehrt Impflücken auch aufweisen. Der bundesweit sind die Zahlen zurückgegangen, einen vollständigen Impfstatus zu haben. Bei Tetanus liegt das um 18% weniger und bei Windpocken um 27%. Und wir sehen halt wirklich hier den Vorteil, das in der Schule durchzuführen, dass wir die Kinder einfach dort, wo sie jeden Tag sind, abholen können, sie beraten können, Impfungen durchführen ohne erhöhten Aufwand.
Jetzt mal ganz praktisch, ich bin Schüler der 10. Klasse. Was passiert, wenn die Impfaktion bei uns an der Schule stattfindet?
Also was Sie erstmal nicht mitkriegen, dass wir da schon einen hohen bürokratischen Aufwand haben. Also die Mädels müssen da vorab erstmal die Klassenlisten sich zuschicken lassen, damit wir wissen, wie viele Schüler sind in der Klasse. Dass wir dann auch die Eltern anschreiben, an die Schulen verteilen, Termine ausmachen. Dann ist der Tag, wo wir kommen vor Ort. Da ist es so, dass jeder Schüler sich bei uns vorstellt, egal ob er den Impfausweis mit hat oder nicht. Wir beraten jeden. Auch generell zum Thema Impfen, weil die Jugendlichen auch bald selber dafür zuständig sind und nicht mehr die Mutti alles organisiert. Wenn der Impfausweis da ist, gucken wir uns an, wo sind Impflücken. Und wenn dann auch eine Einwilligung der Eltern da ist, dass wir impfen dürfen, führen wir dann vor dort die Impfung durch und können somit bis zu 30% der Impfrate erhöhen in den einzelnen Bereichen. Wir bieten Impfungen an also im Bereich Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten, Kinderlähmung. Das sind aber nicht einzelne Impfungen, das ist meist ein Kombi-Impfstoff. Damit muss keiner Angst haben, dass er mit 6 Impfungen da ausgeht an dem Tag. Zum anderen Masern, Mumps, Röteln, Hepatitis B und Meningokokken. Was wir nicht machen, ist HPV-Impfung durchführen, aber wir beraten zu dem Thema. Gerade die Jungs wissen häufig noch nicht, dass auch sie seit den letzten Jahren geimpft werden können, weil ja das HPV ist ja ein Virus, der sexuell übertragen wird und der hört nicht beim Mann auf, sondern beide Geschlechter sind betroffen und können halt Folgeerkrankungen bekommen.
Das ist in der Regel Krebs dann bei HPV, ne?
Genau, also zum einen sind es Genitalwarzen bei Männern und Frauen, die sind nicht schön und das Wegmachen ist auch nicht gerade schmerzfrei und zum anderen erhöhtes Krebsrisiko. Wir kennen es ja bei den Frauen als Gebärmutterhalskrebs, aber auch bei Männern, je nach Praktiken, kann es in den verschiedenen Bereichen erhöhtes Krebsrisiko kommen.
Frau Wetzel, wenn Sie 3 Dinge benennen müssten, die wir als Gesellschaft sofort verbessern sollten, um die Gesundheit unserer Kinder zu stärken, welche wären das?
Das ist jetzt schwierig, nur in 3 Worten. Also zum einen halt, was die Gesellschaft verbessern kann, ist in der eigenen familiären Struktur sich wieder bewusst auf gemeinsame Zeit einplanen und die dann auch verlässlich einhalten. Zum Beispiel eine gemeinsame Mahlzeit miteinander zu verbringen, um einfach auch die Wertschätzung untereinander sich zu spiegeln und auch um Probleme in der Familie auf den Tisch zu bringen sozusagen. Dann wieder, dass man ins Familienleben Rituale und verlässliche Regeln einführt, um den Alltag zu strukturieren und den Kindern damit Sicherheit und Geborgenheit gibt. Weil wir Eltern können nicht immer nur Freunde sein, sondern wir müssen manchmal auch sagen, bis dahin und nicht weiter. Und das ist auch ganz wichtig, dass unsere Kinder das lernen. Weiter gemeinsames Vorlesen, miteinander spielen und Aktivitäten, weil das zeigt auch dem Kind Zuneigung, Wertschätzung und das Kind kann dadurch soziale Kompetenz erlangen. Wir müssen Vorbildfunktion sein in der Umgang mit Gesundheit. Aber auch die Familie sollte sich medienfreie Zeiten setzen, wo sie einfach als Familie miteinander ineinander in Kontext geht. Wenn wir das jetzt auf die staatliche Seite machen, wenn wir jetzt beim Wünschen sind, müssten wir uns wirklich überlegen, und da gibt es auch viele Studien dazu, dass es wirklich gewinnbringend am Ende ist, vielleicht doch mehr Ausgaben im Bereich Bildung, Gesundheit und Sozialisation zu bringen. Indem zum Beispiel, wie ich es erwähnt hatte, verstärkt die Vorschulbildung wieder qualitativ gut und auch mit mehr Zeit und besseren Betreuungsschlüssel ans Kind kommt, dass die Kinder, egal welcher Herkunft, die gleiche Chance haben sollten, gesund aufzuwachsen durch Einführung niedrigschwelliger Zugangswege, wie wir es zum Beispiel auch hier bei uns im Landkreis gemacht haben, um Kinderschutz, auch frühe Hilfen. Wir haben jetzt in einem Krankenhaus die Babylotsin, ja, hat der Fachdienst Jugend eingeführt, um wirklich Familien da auch umfassend zu beraten, auch lotsen zu können, die Unterstützung brauchen. Es ist ganz wichtig, dass wir hier ein abgestimmtes und vernetztes Handeln haben und dass wir halt auch gucken, wo müssen die Mittel hin, die da sind und nicht nach Gießkannenprinzip sozusagen.
Ganz herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch und an unsere Hörer. Wenn ihr Fragen habt oder wissen wollt, wo ihr euch beraten lassen könnt, dann schaut auf die Webseite des Gesundheitsamtes Wittenberg. Und wie immer gilt, abonniert unseren Podcast Passierschein A38 überall da, wo es gute Podcasts gibt. Gebt uns Feedback per Mail an presse@landkreis-wittenberg.de oder in den Kommentaren und schickt uns eure Themenwünsche. Bis zur nächsten Folge. Habt vielen Dank. Tschüss. Macht's gut.
Tschüss.